Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu meiner Hochzeit vor 10 Jahren habe ich ein Buch geschenkt bekommen von John Ortberg. Das hatte den Titel »Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst«. Sie merken, dass da ganz viel Wahrheit in dem Titel drin ist. Und das Tolle ist, dieser Titel verrät schon fast alles in dem Buch, was man liest. Das heißt, man hat es schnell durchgelesen. Es geht darum, Menschen halten sich irgendwie für normal. Das, was ich mache, das ist normal. Das ist einfach so. Und wie unnormal in Anführungsstrichen das ist, das merke ich meistens erst, wenn ein anderer Mensch in mein Leben tritt. Wir haben so unsere Systeme, unser Verhalten, unsere Muster aufgebaut. Und da, wo wir anderen Menschen begegnen, wo sich unser Lebenssystem verändert, merken wir manchmal, wie herausfordernd das ist. Manchmal passiert es sogar, dass wir Menschen begegnen, die unser Lebenssystem sprengen. Und darum geht es heute. Jesus sprengt dein System. Was es genauer damit auf sich hat, das wollen wir uns nachher noch in der Predigt anschauen. Am 27. August 1526 passierte etwas, was das Gesellschaftssystem in Deutschland auch sprengte. Der Reichstag in Speyer beschließt in der Religionsfrage, den Reichsständen zu erlauben, auch auf evangelische Art und Weise Gottesdienst zu feiern. Wir sind ja im Reformationsjahr und deswegen dürfen wir uns daran erinnern und darüber freuen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, als evangelische Christen zusammenzukommen. Vor 500 Jahren war das nicht möglich, aber das historische Datum 27. August 1526 änderte das. Heute ist auch ein 27. August, 491 Jahre später. Und vielleicht ist heute auch so eine Art historisches Ereignis da, nämlich, dass wir ein Geburtstagskind unter uns haben. Gibt es denn da eins? Das möge sich jetzt melden. Das haben wir leider nicht. Das ist schade, dann können wir kein Geburtstagskanon singen. Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet, der steht in 1. Petrus 5, Vers 5, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da schreibt Petrus davon, dass es um Hochmut und um Demut geht. Und Demut, das ist das Gute, Hochmut, das ist das, wovon wir uns fernhalten sollen. Und Demut meint im biblischen Sinne, dass man den richtigen Platz vor Gott einnimmt. Den Platz, den Gott für einen hat. Und Hochmut ist nichts anderes als zu meinen, dass die Wahrheit Gottes für einen nicht gilt. Wenn wir uns aufmachen wollen, demütig zu sein, also den Platz einzunehmen, den Gott für uns hat, ist das der Platz der Anbetung. Auch wenn wir vielleicht nicht immer alles verstehen, was wir in den Liedern singen oder nicht jede Strophe kennen oder auswendig kennen, darum geht es auch nicht. Sondern in der Anbetung machen wir uns auf und geben Gott Raum, damit unser verwundetes Herz heil wird. Wir machen uns auf den Weg, Gott zu begegnen. Und das ist nicht eine intellektuelle Sache, sondern eine Sache des Herzens. Und dafür wollen wir uns nun Zeit nehmen. Wir wollen Gott mit Liedern und Gebeten anbeten. Und ich lade Sie ein, dass wir dazu gemeinsam aufstehen. Wir beginnen mit dem ersten Lied, Leuchtturm.
Thank you. Thank you. dürfen sich widersetzen. Ich möchte Sie bitten, mit mir gemeinsam den Psalm 4 zu lesen. Und den finden Sie unter der Nummer 703. 703. Ich bitte Sie, die eingerückten Zeilen zu lesen. 703. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. Ihr Herren, wie lange soll ich meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und sei stille. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn alleine du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Amen.
Thank you.
Bete. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, wir wollen jetzt alles zur Ruhe kommen lassen, nicht nur unsere Hände, sondern auch alles, was in uns ist, was uns im Kopf herumgeht und was in unserem Herzen sich bewegt, die Sorgen, Nöte und die Ängste. Wir waren tätig in den Tagen, die hinter uns liegen. Vieles ist gelungen, aber auch vieles ist nicht gelungen und unerledigt liegen geblieben. Da, wo wir nicht auf dein Wort gehört haben, dort, wo sich Versäumnis und Verfehlungen ergeben haben, dies alles wollen wir vor dich bringen. Und wir bitten dich um Vergebung. Sei uns nahe durch deinen Sohn Jesus Christus. Sein Wort ist das Brot des Lebens für uns. Dein Wort soll uns stärken, aufrichten, ermutigen und zurechtrücken. Du sagst uns, worauf wir hoffen können, denn du bist unser Ziel. Du machst uns Mut, nicht an dem zu verzweifeln, was wir falsch machen. Herr, vor dir können wir uns nicht verbergen. Du weißt, wer wir sind, und du sagst, dass du uns liebst. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, dass jeder ganz persönlich mit dir sprechen kann. Gott, du lebendige Kraft, bei dir finden wir Hilfe. Stärke unser Vertrauen zu dir und hilf uns, deinem Wort zu folgen. Kyrie, Herr, erbarme dich. Psalm 23 steht, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott in der Höhe sei Preis und Ehre.
Jesus.
heutigen Lesungstext schreibt Paulus darüber, wie wichtig Jesus Christus ist, weil alleine der Glaube an ihn uns den Weg zu Gott bereitet. Ich lese aus Galater 2. Dort schreibt Paulus: Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott als gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja, 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 Halleluja.
In dieser Welt gibt es Menschen, die wie wir ihren Glauben frei leben dürfen, und andere, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden. Aber was uns alle eint, ist dieser gemeinsame Glaube, den wir gemeinsam weltweit bekennen. Und das wollen wir jetzt tun, und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder hinsetzen. Die Frau Mertmann im Verwaltungsamt, die schickt jeden Donnerstag die Abkündigung für den Sonntagsgottesdienst rum. Und ich bin immer auf eine Sache sehr gespannt. Und das ist die Angabe, wie viel die Kollekte im letzten Gottesdienst betrug. Weil ich sehr dankbar bin, dass ich in einer Gemeinde bin, wo wir gerne und freigebig geben. Und auch letzten Sonntag war das Sammelergebnis wieder gut. 448,81 €. Und weil wir das so gut machen und so gerne machen, machen wir das heute wieder. Und zwar sammeln wir heute im Klingelbeutel gleich während des folgenden Liedes für unsere Jugendarbeit. Es gibt ja diesen schönen Satz, die Jugend ist die Zukunft der Gemeinde. Dieser Satz ist falsch. Die Jugend ist die Gegenwart der Gemeinde. Gemeinde lebt nicht davon, dass dort Menschen sitzen einer bestimmten Generation und man darauf wartet, dass Jüngere genauso alt werden, sondern in der Gemeinde wollen wir die Jugend willkommen heißen. Wir wollen uns aufmachen und gucken, dass auch junge Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und dafür haben wir eine Jugendleiterin und die macht gute Arbeit drüben im CVJM und auch teilweise hier in der Gemeinde. Und dort erreichen wir viele Jugendliche über die wöchentlichen Angebote und über den Jugendgottesdienst. Also von daher ein besonders wichtiges Anliegen, legen Sie gerne viel zusammen. Und am Ausgang sammeln wir heute für Indonesien. Und zwar für die Initiative Christliches Zeugnis in Wort und Tat. Indonesien ist das Land auf der Welt, das glaubt man vielleicht gar nicht, mit der größten muslimischen Bevölkerung. Nirgendwo auf der Welt leben so viele Muslime wie in Indonesien. Christen haben es dort nicht immer einfach. Aber gerade dann ist es wichtig, dass wir sie dort unterstützen. Dieses christliche Zeugnis in Wort und Tat beschäftigt sich vor allem mit diakonischen Aspekten. Also damit, dass Menschen, auch Muslimen, geholfen wird, die Außenseiter sind, die es sozial nicht so einfach in der Gesellschaft haben. Dafür sammeln wir am Ausgang, also den großen Schein jetzt in die Jugendkollekte tun und den kleinen Schein am Ende in den Ausgang oder andersrum, da dürfen Sie sich völlig frei fühlen. Und während wir jetzt sammeln, singen wir gemeinsam das Lied »Wer nur den lieben Gott lässt walten« unter der Nummer 369. So viele Strophen, wie wir wollen. Also bis das Geld eingesammelt ist.
Thank you.
Jesus sprengt dein System. Das ist das Thema heute. Wir haben es vorhin schon gehört, jeder Mensch lebt irgendwie in einem System, in einem bestimmten Muster. Und jeder Mensch denkt irgendwie, dass das gut passt, bis jemand von außen an ihn herantritt. Aber wenn wir dem Thema näher auf die Spur gehen, Jesus sprengt dein System, stellen sich doch eigentlich drei Fragen. Erstens, in welchem System leben wir? Zweitens, welches System bietet Jesus an? Und drittens, was bedeutet das für uns? Und ich habe dazu eine Geschichte mitgebracht, die einem vielleicht nicht unbedingt sofort als erstes zu dem Thema einfallen würde. Die steht in Matthäus 21 und ich lese ab Vers 28. Jesus erzählt dort folgende Geschichte. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt. Und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Erste Frage war ja, in welchem System leben wir? Jesus erzählt eine Geschichte und wer genau zugehört hat, merkt, dass Jesus mit den beiden Söhnen, die er hier beschreibt, nicht nur die zwei Söhne meint, sondern Menschengruppen beschreibt. Da gibt es ja den einen Sohn, der vom Vater gebeten wird, im Weinberg mitzuhelfen, der sagt, nee, mache ich nicht, habe ich keinen Bock zu, macht es nachher doch. Und bei dem anderen Sohn ist es genau umgekehrt, bei dem zweiten Sohn. Der sagt erst ja klar und macht es dann nicht. Und mit dem zweiten Sohn, so merkt man ja im Verlauf der Geschichte, meint Jesus seine Zuhörerschaft. Das sind die hohen Priester und die Ältesten. Also die fromme Elite zur Zeit Jesu. Die geistlichen Heavys. Israel ist damals eine unglaublich religiöse Gesellschaft. Da hatte Religion ungefähr so einen Stellenwert wie in Deutschland die Fußball-Bundesliga. Man redete andauernd drüber, es beschäftigte einen. Und wenn man geistlichen Rat suchte oder Hilfe brauchte, dann ging man genau zu diesen geistlichen Heavys, die Jesus hier meinte. Dann ging man zu den Ältesten, dann ging man zu der frommen Elite. Warum? Weil das Menschen waren, die zu Gott Ja gesagt haben. Genauso wie dieser zweite Sohn, der gefragt wird vom Vater, hilfst du mir? Und er sagt sofort, ohne zu zögern, ja. Das sind Menschen, die sich auf die Seite Gottes gestellt haben. Für die Gott nicht nur so ein religiöses Hobby ist, weil man ein bisschen Spiritualität im Leben braucht und es gehört irgendwie dazu. Das sind Leute, die ihr Leben auf Gott ausrichten. In der Bibel lesen, zum Gottesdienst gehen, die die Gebote Gottes akzeptieren und ernst nehmen und sich den ganzen Tag darüber streiten können, was denn das konkrete Gebot im Alltag bedeutet. Das sind Menschen, die ein religiöses System haben und leben. Und letztlich funktioniert jedes religiöse System irgendwie gleich. Das besteht aus drei Punkten. Dazu die nächste Folie einmal bitte. Genau. Aus Wissen, Ritual und Moral. Was meine ich damit? Jedes religiöse System funktioniert so, es beginnt mit dem Wissen. Dort entsteht etwas. Es geht darum, dass du eine Erkenntnis brauchst. Und wenn du die hast, ist das ganz gut. Du brauchst einen bestimmten Erkenntnisstand, ein bestimmtes Wissen, um Teil des religiösen Systems zu werden. Und diese Erkenntnis, die kann man auf ganz unterschiedliche Weise erlangen. Indem man zum Beispiel stundenlang meditiert oder dies oder jenes heilige Buch liest. Es kommt ganz darauf an, welcher Religion man so zugetan ist. Aber dieses Wissen ist quasi die Eintrittskarte und das brauchst du. Deswegen, ein Licht muss dir aufgehen. Dann zweitens, religiöse Systeme bestehen aus Rituale. Wenn du ein bestimmtes Wissen hast, eine bestimmte Erkenntnis, ist das ganz gut, aber daraus folgen bestimmte Handlungsmuster, bestimmte Rituale. Zum Beispiel meditieren, bestimmte Feste feiern, opfern etc. pp. Eigentlich kann man es auf den Punkt bringen, indem man sagt, wenn du eine bestimmte Erkenntnis von Gott, der Welt und dir selber hast, dann musst du etwas tun, um Gott zu gefallen. Irgendetwas. Egal was. Ich will es so breit wie möglich halten. Sie verstehen nachher noch warum. Darum geht es im zweiten Punkt. Rituale. Und drittens, dann kommt der Punkt Moral. Da geht es einfach nur darum, wenn ich ein bestimmtes Wissen habe, ein bestimmtes Ritual oder bestimmte Rituale pflege, dann kommt irgendwann auch die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Das spielt in jeder Religion eine Rolle. Ja, darf ich heiraten, darf ich nicht heiraten, wenn ja, eine Frau oder mehrere, da gibt es dann ganz unterschiedliche Antworten drauf. So funktioniert das religiöse System. Es ist aufgebaut auf Wissen, Ritual und Moral. Und das Spannende ist, genauso wie das für den religiösen Mensch funktioniert, genauso wie das für die fromme Elite zur Zeit Jesu funktioniert, die sagt, es ist wichtig, dass du eine Ahnung von Gott hast, dazu musst du die Gebote studieren und dann ist es wichtig, dass du die und die Kleidung trägst, bestimmte Feste feierst und das ist richtig und das ist falsch, so funktioniert das auch für den ersten Sohn, nicht nur für den zweiten. Das funktioniert nicht nur für Religion, dieses System, sondern überall da, wo Menschen der Meinung sind, dass es etwas gibt, wofür es sich zu leben lohnt. Jesus bezeichnet ja den ersten Sohn mit der Gruppe der Zolleinnehmer und Huren. Also die, die gar nicht auf der Seite Gottes stehen, die als der Vater an sie herantritt, erstmal sagen, was willst du denn, hau ab. Die mit dem frommen System mit Gott gar nichts anfangen können. Aber für den Zöllner könnte man dieses System genauso durchspielen. Ja, es geht ihm darum um Wissen. Die Erkenntnis, Geld ist gut. Und das Ritual, ich tue immer wieder was, um Geld einzunehmen. Ich sitze am Zoll. Und die Moral, alles ist erlaubt, was Profit bringt. Könnte man genauso für die Hure durchspielen, könnte man eben für alles durchspielen, was Sinn und Halt im Leben gibt. Für den Fußballfan oder für den Veganer kann man das auch durchspielen. Das ist gar kein Thema. Und ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal mit einem Veganer unterhalten haben. Ich habe gar nichts gegen Veganer. Wir essen wirklich zu viel Fleisch in unserer Gesellschaft. Aber manchmal hat man ja das Gefühl, da ist ein religiöser Eifer hinter, den hätte ich auch gerne als Christ. Und das ist, weil letztendlich das System dahinter genau das Gleiche ist. Und was passiert? Dieses System funktioniert an sich ganz gut. Der zweite Sohn kann Ja zum Vater sagen, gar kein Thema. Ja? Aber wenn es etwas gibt, was das System verändert, indem es auf ein anderes System prallt, dann ist es nicht mehr so lustig. Und das gibt es in unserer Gesellschaft ja ohne Ende. Wir leben so unser Leben und es gibt ganz verschiedene Systeme, in denen wir leben. Klassisch das Familiensystem. Und da werden bestimmte Feste gefeiert, da werden bestimmte Sachen für richtig und falsch gehalten. Also das gleiche System. Und das System verändert sich, wenn auf einmal ein Sohn auf die Idee kommt, die zukünftige Schwiegertochter mit nach Hause zu bringen. Weil dann auf einmal die zukünftige Schwiegertochter der Schwiegermutter klarmacht, dass sie aus einem ganz anderen System kommt und dass dort andere Sachen wichtig sind und andere Vorstellungen sind. Und dann gibt es die berühmte harmonische Eintracht zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. So funktioniert unser System. Die natürliche Reaktion eines Systems, wenn es herausgefordert wird oder verändert wird, ist erstmal, es blockt ab. Es blockt ab oder es weigert sich. Und jetzt sehen wir den Zusammenhang zu der Geschichte. Denn genau das ist bei beiden Söhnen passiert. Der zweite Sohn, er weigert sich, rauszugehen. Und der erste Sohn, er weigert sich, indem er es verneint. Er akzeptiert das System nicht. Er akzeptiert die Anfrage des Vaters nicht. Beide Söhne merken, dass ihr System in Frage gestellt wird und daraufhin lehnen sie ab. Der erste Sohn die Anfrage des Vaters und der zweite die aus der Anfrage resultierende Handlung. Der erste Sohn, also der Zöllner oder die Hure, also der Unfromme, wenn man so will, er schottet sein System vor dem frommen System ab. Er hört, dass da Gott herankommt und manchmal, und er merkt, das ist ein Konzept, das bringt meinem Leben keine Erfüllung. Das bringt meinem Leben eigentlich nichts. Das schafft es nicht, dass mein Leben Trost, Halt und Glück findet. Deswegen kann ich damit nichts anfangen. Und manchmal ist es sogar gar nicht Gott, der abgelehnt wird bei Menschen, die mit Glauben nichts anfangen können, sondern es sind manchmal wirklich nur die frommen Systeme, die ihnen begegnen und die ihnen den Weg auf Gott versperren. Der zweite Sohn hingegen, der wird mit etwas ganz anderem konfrontiert. Mit dem Weg der Gerechtigkeit, wie Jesus es nennt, den Johannes der Täufer predigt. Also dieser Erweckungsprediger in der Wüste, dem scharenweise die Leute hinterherlaufen und der die Menschen tauft und sie auffordert, einen Neuanfang mit Gott zu machen und der permanent auf Jesus hinweist. Durch ihn sind sie herausgefordert und lehnen das ab. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ich die Geschichte vorbereitet habe, irgendwie fehlt doch was. Irgendwie ist es doch Quatsch, dass es da nur zwei Söhne gibt. Eigentlich müsste es doch mindestens vier geben. Und in meinem logisch-automatistischen, mathematischen, beschränkten Verstand habe ich mir überlegt, welche Söhne es denn noch geben müsste. Und zwar müsste es mindestens vier Söhne geben. Der Sohn 1, der sagt zum Vater nein, aber auf der Handlungsebene ja. Der Sohn 2 sagt zum Vater ja, aber auf der Handlungsebene nein. Und eigentlich, wer ein bisschen nachdenkt, kommt noch auf zwei weitere Möglichkeiten. Eigentlich müsste es doch jemanden geben, der ja sagt auf der Vaterebene, also auf die Zusageebene und auch auf der Handlungsebene und jemand, der nein sagt und es auch nicht macht. Und vor allem habe ich mich gefragt, warum gibt es den dritten nicht? Also jemand, der von Gott nichts hören will und das auch nicht umsetzt, das kennen wir wahrscheinlich relativ häufig. Aber warum gibt es denn den dritten nicht? Also den, der von Gott hört, sich auf Gottes Seite stellt und das umsetzt. Und da bin ich nochmal tiefer an den zweiten Sohn herangekommen, weil für den wäre es doch eigentlich einfach. Der hat doch schon so viel gehört. Der hat doch schon so viel mitbekommen, so viel erreicht. Aber er setzt es nicht um. Und ich glaube, Jesus erzählt die Geschichte bewusst nur mit den zwei Söhnen, weil es eben kein logischen Automatismus im geistlichen Leben gibt. Nur weil du fromm aufgewachsen bist, bedeutet das nicht zugleich, dass du automatisch den Willen des Vaters umsetzt und darin lebst. Nur weil du dich mit frommen Inhalten beschäftigst, bedeutet das nicht zwangsläufig, im Willen des Vaters zu leben. Jesus sagt es so zu seinen Zuhörern: Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Es gibt diesen dritten Sohn nicht, weil es diesen Automatismus nicht gibt. Und irgendwie finde ich das ermutigend und erschreckend. Ermutigend auf der einen Seite, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass wir Christen in so einer romantischen Vorstellungswelt leben. So eine romantisierende Vergangenheit. Ja, mein Glaube, der ist zwar heute ein bisschen schwach, aber ich bin halt einfach im falschen Jahrhundert geboren. Wenn ich vor 2000 Jahren gelebt hätte, Johannes den Täufer gesehen hätte, Jesus mitgekriegt hätte, mein Glaube wäre viel fester, viel stärker, viel begeisternder, etc. pp. Aber die Geschichte zeigt uns mal wieder, dass das nicht so ist. Dass es Menschen gibt, die sehr viel von Gott gehört haben, Jesus live mitkriegen und trotzdem ihn ablehnen. Trotzdem sich nicht auf das, was Johannes der Täufer sagt, der nur auf Jesus Christus hinweist, das ernst nehmen. Ich finde es ermutigend, weil es zeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob ich den irdischen Jesus mitgekriegt habe oder Jesus geistlich begegne, so wie heute. Es ermutigt mich, weil es zeigt, ich bin vielleicht doch nicht im falschen Jahrhundert geboren. Sondern Gott kann ich heute genauso begegnen, er hat genauso einen Plan für mich und er ist genauso mit mir unterwegs. Und zum anderen finde ich es erschreckend. Erschreckend zu sehen, dass Menschen fromm sein können. Vielleicht viel frommer leben, als ich lebe. Sich viel mehr mit Gott auseinandersetzen, als ich das tue. Und dennoch so dermaßen am Ziel vorbeirennen können. Ich finde es erschreckend, weil es zeigt, wie sehr man in seinem eigenen System gefangen sein kann. Und wenn einem was nicht kompatibel zu seinem System erscheint, ja dann kann es selbst der Sohn Gottes sein, mir doch egal. Passt nicht zu mir. Ich finde es erschreckend, dass man fromm leben kann und das dennoch nicht automatisch bedeutet, im Vertrauen auf Gott zu leben und den Willen des Vaters zu tun, wie wir es letzte Woche auch beim Samuel hatten. Kann man übrigens nachhören auf lebenszeichen.eu. Nur mal so empfohlen. Und der eigentliche Clou der Geschichte ist, was das eigentlich zeigt, dass die Antwort, die dem Vater gegeben wird, relativ egal ist. Als der Vater an die beiden Söhne herantritt, erst an den einen, dann an den anderen, geben sie beide eine Antwort, aber das ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was sie antworten, sondern ob sie nachher den Willen des Vaters tun oder nicht. Und das zeigt uns eigentlich, dass die Startbedingungen, mit denen du unterwegs bist, relativ egal sind. Ob du schon immer von Gott gehört hast, ob du fromm bist oder nicht, oder ob du in einem unreligiösen System lebst und Gott mit deinem Leben erstmal gar nichts zu tun hat. Das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, wie du dich dazu verhältst, wenn du den Willen des Vaters angeboten kriegst. Wie du dich dazu verhältst, wenn Gott seine Hand zu dir ausstreckt. Zweiter Punkt, welches System bietet Jesus an? Keine Angst, der erste war der längste, es wird immer kürzer. Ja. In der Geschichte ist das System, das Jesus anbietet, das Arbeiten im Weinberg. Er sagt, das ist der Wille des Vaters oder das ist der Weg der Gerechtigkeit, der durch Johannes verkündigt wird. Letztlich ist es Jesus selbst. Und Jesus konfrontiert dieses alte System aus Wissen, Ritual und Moral. Denn dahinter steht eigentlich eine ganz andere Situation. Dieses System, wir können noch mal eins weitermachen, aus Wissen, Ritual und Moral ist eigentlich ein Pflaster. Ein Pflaster, das wir geklebt haben auf unser verwundetes Herz. Es ist eigentlich ein Pflaster, denn wir versuchen, uns selber damit einen Weg zu schaffen, wie wir Glück im Leben finden. Wie wir Glück und Halt in diesem Leben finden, weil wir merken, dass unser Leben oft so leer ist. Der Mensch wurde gemacht, um in einer Herzensgemeinschaft mit Gott zu leben. Herz an Herz, wie es Blümchen in den 90er Jahren gesungen hat. Doch wir Menschen haben uns losgerissen vom Herzen Gottes. Und jeder weiß, der schon mal zwei Papierherzen aufeinander geklebt hat, wo das passiert. Die Herzen gehen nicht sauber auseinander, sondern sie sind verwundet. Und unser Herz ist verwundet. Verwundet, weil wir vom Weg, den Gott für uns eigentlich gedacht hat, abgekommen sind. Und weil wir mittlerweile uns völlig verlaufen haben im finsteren Tal, so sehr, dass wir uns teilweise gar nicht merken. Und wir versuchen alles Mögliche, um diese Leere zu füllen, mit allen möglichen Systemen, weil wir letztendlich der Meinung sind, dass wir selber unseres eigenen Glückes Schmiedes sein können. Dass wenn wir nur das Richtige tun, nur auf das richtige System setzen, unser Leben glücklich und erfüllend ist. Und dass ich selber meines eigenen Glückes Schmied sein kann. Und merken gar nicht, wie ziellos unser Leben ist. Wie wir an unserem Ziel unseres Lebens vorbeilaufen. Wenn wir in solch einem System leben von Wissen, Ritual und Moral, passiert eigentlich Folgendes. Wir haben uns verlaufen und meinen uns selber nach dem Weg fragen zu können. Und jeder weiß, dass das nicht funktioniert. Jeder weiß, dass egal was wir versuchen, wir nicht auf den Weg so zurückkommen werden. Wir sind den Weg der Werke gegangen, würde Paulus sagen. Wir sind den Weg gegangen, in dem wir meinen, wenn wir einfach nur gut genug handeln, irgendwelche Gebote erfüllen, würden wir damit Gott beeindrucken und gefallen und so würden wir auf den Weg des Lebens zurückkommen. Aber dem ist nicht so. Und weil das eben eine Sache ist, die jeden Menschen betrifft, wir uns selber nach dem Weg fragen, können wir auch nicht einen anderen Verirrten im Wald nach dem Weg fragen, weil er weiß ihn auch nicht. Deswegen brauchen wir jemanden, der von außen zu uns kommt und uns zurückholt. Und das ist eben Jesus Christus. Nicht du kannst zu Gott kommen, sondern er kommt zu dir. Und er macht uns ein Angebot. Er nimmt uns bei der Hand und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Nicht du musst versuchen, den Weg wiederzufinden, sondern ich bin der Weg und ich komme zu dir. Nicht du musst dich durch den dunklen Wald kämpfen, bis du wieder auf der richtigen Straße bist, sondern die Straße kommt dir entgegen. Wie toll wäre das, wenn das manchmal funktionieren würde, auch in dieser Welt. Es ist unglaublich, es ist göttlich. Die Straße kommt zu dir. Er führt dich auf rechte Straße um seines Namens willen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und das Spannende ist, wir leben ja in einer Zeit, wo man oft sagt, aber letztendlich führen doch alle Religionen irgendwie zu Gott. Das Verrückte ist, das behauptet keine Religion von sich. Der Islam zum Beispiel, der führt einen Weg ins Paradies. Aber selbst da ist Gott irgendwie weiter weg. Da geht es genau um diesen Weg der Werke. Du musst Gutes tun, du musst Rituale befolgen, du musst moralisch gut leben. Und dann kommst du, Klammer auf, vielleicht, Klammer zu, ins Paradies. Und da findest du alles Mögliche, Gott irgendwo auch, aber so richtig in Beziehung mit ihm lebst du nicht. Der Buddhismus lässt die Gottesfrage sogar offen. Nur Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt, du kommst da ins Ziel deines Lebens, wo du in Beziehung mit dem Vater lebst. Und ich biete es dir an. Und ich biete dir damit das wirkliche Leben an. Ein Leben in einer Qualität, das du noch nicht kennst, das im Hier und Jetzt beginnt und ewig weitergeht. Dieses System bietet Jesus an. Ein Leben in neuer Qualität. Ein Leben, das zum Vater führt, in Beziehung mit ihm. Und was bedeutet das für uns? In der Geschichte ist es so, dass der Sohn, der erste Sohn, zwar Nein sagt, Jesus ablehnt, vielleicht weil er dem frommen System begegnet ist, aber dann doch Jesus durch das fromme System hört. Dann doch merkt, wie Jesus ihn ruft, wie Gott ihn ruft. Und er bereute es und er ging hin. Jesus, der zweite Sohn, ging los. Der erste Sohn ging los. Und genauso wie der erste Sohn losging, erzählt Jesus die Geschichte, löst sie auf und er lädt seine Zuhörer ein, nicht verstockt zu bleiben, sondern auch loszugehen. Ihr System beiseite zu lassen, ihr System aus Wissen, Ritual und Moral, das das verwundete Herz überdeckt. Und sich einzulassen auf Jesus Christus, zu erkennen, dass das eigene Leben ein Weg ist, der in die Irre geführt hat. Und sein Leben auf Gott auszurichten. Sich aufzumachen, umzukehren zu ihm. Einmal in einer großen Bekehrung, wie zum Beispiel bei ProChrist kann man das sehr gut machen, deswegen machen wir das auch nächstes Jahr hier im März. Aber dann auch immer wieder, weil ein System niemals kampflos aufgibt. Das alte System, es meldet sich immer wieder zu Wort, indem es sagt, du bist gut, du schaffst es. Du brauchst Jesus nicht, du kannst einen Weg dir so zu Gott führen, in ganz unterschiedlichen Facetten. Aber Jesus lädt uns auch da ein und sagt, mach dich auf. Lass das alte System zurück und komm zu mir. Komm jeden Tag neu zu mir und lass dich auf mich ein. Und schließlich geht es darum, was würde Jesus tun? Im Alltag unseres Lebens, das ist es, was Jesus mit dem Handeln meint, mit dem Arbeiten im Weinberg. Dass wir nicht einfach ziellos und sorglos durch das Leben gehen, sondern dass wir fragen, Gott, wo ist dein Wille für mich im Alltag? Wo ist das, was ich umsetzen kann? Wo ist das, wo du mir ein Packende gibst, wo ich dein Reich in dieser Welt bauen kann? Jesus sprengt dein System, das war mein Thema. Noch eine Folie weiter. Genau. Erstens, wir leben in einem System aus Wissen, Ritual und Moral. Aber dieses System überdeckt unser verwundetes Herz. Zweitens, Jesus ist der einzige Weg, der uns zum Vater führt. Und drittens, daher leben wir in ständiger Umkehr und im tatkräftigen Vertrauen auf ihn. Amen. Die Sommerferien neigen sich dem Ende, aber dennoch gibt es immer noch nicht so super viel abzukündigen. Zum einen herzliche Einladung, nächsten Freitag um 20 Uhr ist wieder One-Way-Jugendgottesdienst im CVJM-Haus. Nein. Nein, ist nicht. Nächsten Freitag ist kein Jugendgottesdienst im CVJM-Haus, wie ich gerade erfahren habe. Gut, dann ist da ein Fehler passiert. Des Weiteren ist aber nächsten Sonntag, der ist auf jeden Fall Abendmahlsgottesdienst hier um 10.30 Uhr. Herzliche Einladung, kommen Sie vorbei, laden Sie Freunde ein, es wird wunderschön, es gibt auch Traubensaft und Brot. Ja, es lohnt sich also. Dann wollen wir gemeinsam aufstehen und Fürbitte halten.
Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass du nicht müde wirst, dich zu uns zu wenden. Danke, dass wir mit all unseren großen Sorgen und kleinen Sorgen zu dir kommen dürfen. Du nimmst uns die Last ab. Danke, dass du ein Gott bist, vor dem wir keine Angst haben müssen, sondern dem wir vertrauen können. Danke, dass die Jugendlichen wieder gesund und wohlbehalten von ihrer Freizeit aus Schweden zurückgekommen sind. Vater, es dringen so viele Stimmen an unser Ohr, die uns beeinflussen und beanspruchen wollen. Herr, unser Gott, wir möchten deine Stimme hören. Sprich du zu uns mit deinem Wort, damit wir nicht fallen und uns in Angst verlieren. Wir wollen frei sein und brauchen doch Halt, Geborgenheit und Orientierung, damit wir nicht verirren. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die krank, voller Schmerzen, hilfebedürftig oder gebrechlich an Leib und Seele sind, dass sie nicht aufgeben. Trage sie mit deinen Händen, stärke und richte sie wieder auf. Gebe auch den Angehörigen und Pflegenden die Kraft, dass sie nicht müde werden, diesen Menschen beizustehen. Vater, wir bitten dich auch für die Völker und Länder, die in Streit und Krieg leben. Bereite ihnen einen Weg, dass sie Frieden und Versöhnung finden. Es wird in der nächsten Zeit ein Baumhausprojekt geben, welches der CVJM mit unserer Kirchengemeinde durchführt. Es sollen junge, geflüchtete Menschen und deutsche Jugendliche gemeinsam zur praktischen Integration beitragen. Bitte, Vater, segne diese Arbeit und lass es nicht nur bei einer guten Idee bleiben. Für uns alle bitten wir dich, geleite uns mit deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit durch die kommende Woche und sende uns deinen Geist, damit er in uns wirke. Wir haben noch zu viel auf dem Herzen, was wir dir sagen und worüber wir dich bitten können. Dies alles legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und so gehen wir in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen zum Segenslied. Also das angeschlagene Teil Nummer 171.